Innerhalb der letzten 24 Stunden sind nach Medienberichten gute 13.000 Menschen aus Ungarn nach Österreich gekommen, sage ausdrücklich nicht eingereist in dem Sinn, weil die sind über die Grenze drüber gegangen. Obwohl sie kein Schengen-Visum haben, obwohl sie keine EU-Bürger sind. Und jetzt gibt es ganz witzige Menschen, die drollige Dinge sagen, wie man sollte doch einen Zaun bauen, eine Mauer bauen, das Bundesheer an die Grenze stellen oder so irgendetwas Lustiges. Auch in Deutschland gibt es natürlich schon die Situation, dass die Ressourcen anscheinend relativ hoch werden. Und warum bauen wir jetzt keine Mauer? Keinen Zaun wie die Ungarn oder stellen das Bundesheer dorthin, die schießt. Das hat einen sehr einfachen Grund. Über 13.000 Menschen waren in Österreich immer, militärisch gesprochen, eine Division. Und wenn du eine Division pro Tag an eine Grenze kommen hast, selbst wenn du das Unfassbarste tun würdest, du würdest Minen legen, du würdest mit Maschinengewehren auf die Leute schießen, es hätte keine Wirkung. Sind die ersten 10.000, die zweiten 10.000 tot, die dritten 10.000, die vierten 10.000, die fünften 10.000 gehen drüber. Es ist eine unglaublich spannende Geschichte, währenddem noch immer jetzt irgendwelche tollen Diskussionen darüber geführt werden, was man doch machen könnte, gibt es eine ganz einfache Antwort, das Beste aus der Situation machen. Weil ändern können wir es nicht mehr. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von einem Pfarrer in Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Ja, vor 14 Jahren sind insgesamt 4 Flugzeuge in den USA entführt worden. 2 sind jeweils in einen der Türme des World Trade Center hineingetuscht, eines in das amerikanische Verteidigungsministerium, ins Pentagon. Und bei einem, der ist aber nur immer schlussendlich nicht wirklich gut dokumentiert, dürften die Leute im Flugzeug einen Aufstand gemacht haben. Und da ist es anscheinend in dem Flugzeug zu einem Kampf gekommen, das dann zu einem Absturz des Flugzeugs irgendwo auf freier Fläche geführt hat. Gibt immer wieder Bemerkungen, dieses vierte Flugzeug hätte also dann das Weiße Haus anfliegen sollen. 14 Jahre ist es her. Vor 14 Jahren hat der Golfkrieg de facto begonnen. Es war dann relativ klar, dass der Herr Bush, damaliger Präsident, gesagt hat, das lassen wir uns nicht gefallen. Jetzt schlagen wir zu. Dann war relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, na gut, jetzt hauen wir so lange auf den Irak ein, bis wir irgendeinen Grund haben, ihn zu besetzen, weil die haben wir Öl und dieses Öl hätten wir gerne. Und außerdem war Herr Bush ja bekanntlich ein Mann der gigantischen Baufirma Bechtel. Deswegen sind dann noch, selbst nach der Kapitulation der irakischen Truppen, noch Autobahnen und gerade Autobahnbrücken gesprengt worden. Hat man sich gedacht, na gut, kriegt Bechtel den Wiederaufbauauftrag und zahlen tun die in Öl. Und das hat dann alles so nicht funktioniert. Vor allen Dingen hat es deswegen nicht so funktioniert, weil schlaue Menschen drauf gekommen sind, wie man aus Ölschiefer und wie man aus Schiefergas die USA zum größten Erdölproduzenten der Welt machen kann. Und ab dem Moment wurde es eigentlich die Typen da unten mit ihren Ölquellen völlig wurscht. Man hat zuerst einmal jede Kriegsregel widersprechend, nicht eine ordentliche Besetzung des Landes durchgeführt, keine Entwaffnung der Südoten durchgeführt, nicht für den Aufbau einer Zivilverwaltung gesorgt, das gehört alles zum Kriegsrecht. Also wenn man das nicht macht, ist man ein Kriegsverbrecher. Der Bevölkerung geholfen, irgendwie eine eigene Verwaltung aufzubauen, dass der Staat wieder irgendwie funktioniert. Man hat dann immer weniger Südoten, vor allem gut Ausgebildete, hineingetan. Man hat dann irgendwelche Söldner, da sind dann Firmen irrsinnig reich geworden, dort eingesetzt, die jenseits jeglicher Kriegsregeln einfach geschossen haben. Also wenn die sich irgendwie bedroht gefühlt haben, haben die einfach Leute abgeknallt. Und dann ist man gegangen, weil man das Öl nicht mehr gebraucht hat. Gleichzeitig hat man aber, und das scheint sehr was Nettes zu sein, sie dachte nur, wenn wir den Irak eh schon völlig destabilisiert haben, dann machen wir das mit Syrien auch schon, weil es ist eh gleich in der Nähe, wenn man schon dort ist, nicht, weißt eh, wenn man einen Ausflug macht und einen Urlaub, sagt man, dann bin ich schon da, besuche ich das auch noch. Und da wird jetzt auch immer klarer, dass da in Syrien ein gewaltiger Bürgerkrieg deswegen tobt, nicht, weil die Syrer alle gegeneinander was haben, sondern anscheinend, weil es auf der einen Seite die USA und auf der anderen Seite Russland, sie denken, jetzt diesen ganzen Entspannungsscheiß und Ende des Kalten Krieges, das bringt uns auch nicht weiter. Lassen wir doch einen schönen Stellvertreterkrieg führen mit ganz viel Geld und Waffen und sonst was. Das ist ja klar schließlich und endlich, weil der Krieg ja dort extrem schnell zu beenden wäre, weil die haben ja dort kein Öl. Also das glauben die Leute, glauben immer Syrien Öl und so. Nein, die haben gar nichts. Das ist ein ganz normaler Staat. Also, und Patronen allein sind irrsinnig teuer. Darauf muss man hinweisen, so Munition ist was Schweineteures. Wirklich was Schweineteures. Und die müssen also jetzt den Gesamtbesitz von ganz Syrien schon x-fach allein an Munition verschossen haben. Das ist eine sehr schöne Sache. Und das heißt auf gut Deutsch, irgendwer gibt denen, die dort schießen, dauernd neue Munition. Und ziemlich viel Geld. Und ja, wir haben zugeschaut, oder? Wissen Sie, seit, wenn ich mich jetzt enttäusche, 4 Jahren ist dieser Krieg dort. Und ich habe in diesem Podcast immer wieder gesagt, ich möchte jetzt einmal wissen, warum die überhaupt kämpfen, wer überhaupt kämpft, warum die überhaupt kämpfen, wieso sie noch immer kämpfen. Anscheinend hat diese Frage jetzt keiner gestellt. Syrischer Bürgerkrieg ist bei uns in den Medien auch relativ wenig vorgekommen, dass die jetzt 3 bis 4 Millionen Flüchtlinge in Jordanien, im Libanon und in der Türkei sitzen, wo uns eigentlich auch relativ wurscht, ja. Dann hat man noch ordentlich das World Food Program, das auch in dem Fall für die Ernährung, wir sprechen jetzt hier also von einer winzigsten Basisernährung dieser Flüchtlinge zuständig ist, weil Libanon hat zum Beispiel 3 Millionen Einwohner und hat jetzt 1 Million Flüchtlinge dazu gekriegt. Das sind also schon Zahlen und die können die nicht füttern, das geht gar nicht, also muss von außen in dem Fall also UN was kommen. Denen hat man aber das Geld gestrichen, also die kriegen jetzt gar nichts mehr. Die haben, das sollte man vielleicht auch sagen, 20 Euro im Monat dürfte da ein Flüchtling kosten. Ich wiederhole, 20 Euro im Monat. Und jetzt kostet er gar nichts mehr, weil man das Geld gestrichen hat. Ist auch eine gescheite Sache. Und ja, jetzt war es dann plötzlich aus. Plötzlich haben die Leute die Hoffnung aufgegeben und sind losmarschiert. Und die werden weiter marschieren. 3 bis 4 Millionen Flüchtlinge. Schlussendlich nichts Genaues weiß man nicht. Das ist alles sehr, sehr undurchsichtig und die haben keine Chance mehr dort. Die kriegen ja nichts zum Essen, also werden sie sich aufmachen, weil sie haben ja nichts mehr zu verlieren. Und sie möchten alle nach Deutschland, respektive noch mehr möchten nach Schweden und ja, alle winken sie durch. Also muss jetzt einmal Folgendes sagen, ich bin wirklich davon fasziniert und in Wirklichkeit heute im Mittagsjournal waren sehr gute Interviews mit Rotkreuz-Menschen, Sanitätern, auch der Polizei in Nickelsdorf, das ist der Hauptgrenzübergang nach Ungarn, wo die schon gesagt haben, ja, also jetzt tun wir sozusagen eine Woche lang oder so und wir merken schon unsere Erschöpfung. Also die Ressourcen beginnen sich zu erschöpfen und zwar unsere Humanressourcen beginnen sich zu erschöpfen. Es wird immer schwieriger, diese Personen weiterzubringen, obwohl ich sagen muss, es ist also wirklich eine faszinierende Situation, dass man eine Division pro Tag überhaupt bewegt. Stellen Sie sich, wenn Sie jemals beim Militär waren, irgendeine Beziehung dazu haben, stellen Sie sich einmal vor, wie irrsinnig schwierig das ist, eine Division im Tag von der Ostgrenze Österreichs bis nach München zu bringen. Das ist wirklich schwierig. Also das ist alles nicht einfach. Es wundert mich, dass das Ganze noch funktioniert. Herzliche Gratulation bei den Deutschen, die alles tun und die Leute weiterbringen. Perfekte Organisation. Aber auch hier sind die Ressourcen jetzt langsam aus. Ich sage Ihnen das, wenn das so weitergeht und wir haben, was haben jetzt 300.000 bis 400.000 Leute in Griechenland, die auf dem Weg sind, die alle auch nach Deutschland wollen und selbst wenn der EU-Plan mit der Aufteilung der Flüchtlinge gut geht, dann schaue ich mir das an, wie das möglich sein soll, riesige Massen aus Deutschland nach Polen oder Spanien oder sonst wo hinzubringen. Die wollen nämlich dann nicht. Und gegen solche Menschenmassen, die nicht wollen, kannst du eigentlich haargenau nichts tun. Und ist okay. Ist einfach okay aus dem einfachen Grund, weil wir Mitschuld haben. Wissen Sie, das mit dem Christentum ist so eine ganz wichtige Geschichte, so diese Sache mit der Schuld. Dass man erkennt, man hat Mitschuld. Dass man über seine Mitschuld erschrickt und jetzt kommt was ganz was Tolles, Vergebung sich schenken lässt und gleichzeitig weiß, dass man Buße tun muss. Buße ist also die Scheiße, die man gebaut hat, wieder irgendwie ansatzweise gerade rücken. Das ist eine Geschichte, die gerade im Protestantismus vollkommen verloren gegangen ist. Völlig verloren gegangen ist. Es ist wirklich unfassbar. Es wird pausenlos vergeben, vergeben, vergeben. Von der Buße redet keiner. Soweit ihr seht, in der römischen Kirche gerne verkommen dazu, dass irgendjemand dann 15 Vater unser beten muss. Das ist seine Buße, was das durchstellen soll. Verstehe ich nicht. Ich hoffe, dass das nur so Zerrbilder sind, dass Buße da völlig anders läuft. Das hoffe ich jetzt einfach wirklich von ganzem Herzen, weil... Nein, das, was du falsch gemacht hast, wenn du weißt, dass du keine Angst mehr haben musst, weil Vergebung der Abbau von Angst ist, weil man was falsch gemacht hat, dann alles zu tun, was man kann, was überhaupt noch möglich ist, was gut zu machen. Also wenn Sie zum Beispiel beim Autofahren jemanden über den Haufen gefahren haben, und der ist dann tot, dann können sie ihn nicht wiederbeleben. Es bringt auch überhaupt nichts, wenn sie sich selber umbringen, weil das vollkommen witzlos ist. Es bringt auch überhaupt nichts, sie einzusperren, weil sie haben das nicht absichtlich gemacht. Vergebung erlangen, sich Vergebung schenken lassen und dann was tun zum Beispiel für die Hinterbliebenen. Als Beispiel. Das ist dann Buße. Buße ist was Tolles, aus einem sehr einfachen Grund. Ich kann es mir aussuchen, was ich tue. Also ich kann was für die Hinterbliebenen machen, ich kann irgendeine tolle Geschichte machen, dass andere Menschen verstehen, dass sie nicht zum Beispiel Handy telefonieren dürfen, wenn die ins Auto fahren oder solche Scherze. Ich kann es mir aussuchen. Wenn ich nicht in Schuldbekenntnis hineingehe, dann kriege ich die Buße drüber. Weil in dieser Welt, von Gott geschaffen, sich alle Dinge ausgleichen. Die gleichen sich einfach aus. Also man begeht keine Sünde, ohne dass die auf einen zurückfällt. Das geht nicht anders. Das ist einfach in Mathematik. Also wir haben alle weggeschaut, ganz Europa hat weggeschaut. Manche haben noch mitgespielt, die haben da noch Soldaten mitgeschickt in den Irak und man weiß nicht, welche Geheimdienste der Europas und der EU-Staaten da gerade mitspielen in Syrien, damit die noch ein paar Patronen mehr haben, damit sie noch weiterschießen können. Da werden schon welche unterwegs sein. Also das ist immer ein sehr tolles Gebiet. Da haben schon lang die Engländer und die Franzosen um. Nachher sind halt dann die Amerikaner und die Russen kommen, die sind zwar ein bisschen spät gekommen, aber dafür haben sie mehr Geld und mehr Waffen. Und also da wird schon mitgespielt. Da brauchen wir uns alle keine Sorgen machen. Also da passiert schon was. Ja, dann müssen wir halt die Buße haben. Und die Buße heißt, dass jene, um die wir uns nicht gekümmert haben, in ihrer Hoffnungslosigkeit einfach auftauchen. So ist es. Das heißt, die ganz einfache Antwort, was werden wir jetzt tun? Wir werden versuchen, unglaubliche Elendsexplosionen zu verhindern, dass also Menschen wirklich auf dem Marsch sterben, dass es Todesmärsche gibt. Sie können ja mal googeln, Todesmarsch und so. Werden Sie sehen, wo sie damit meinen. Es hat auch lange Tradition, Todesmärsche. Wir haben eine lange Tradition. Hat es gegeben, da zum Beispiel in Bischofshofen, wo ich früher Pfarrer war, 1733, wo es die Evangelischen ausgekaut haben. Da gab es Todesmärsche. Also es waren nicht alle auf einmal, das ist ja gar nicht gegangen. Und da hat es also auch ganze Märsche gegeben. Die sind dann bei den Preisen nicht angekommen. König hat sie nämlich aufgenommen, die Preußen haben sie aufgenommen und dann in Ostpreußen angesiedelt. Da durften dann ihre Kindeskinder wieder Märsche antreten in den Westen. Ein kleiner Österreicher mit Charlie Chaplin Bart unbedingt Lebensraum im Osten gewinnen musste und damit den ganzen uralten deutschen Siedlungsraum im Osten natürlich verschissen hat. Todesmarsch, ja. Das wär, ist jetzt okay, wenn wir das verhindern. Und wenn uns vollkommen klar ist, pff, da können wir jetzt nichts machen. Die werden kommen, weil es ihnen wurscht ist. Und selbst über Minengürtel, über Mauern, über MG-Neste hinweg, sie werden kommen, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Sie werden einfach kommen. Wir haben zu lange zugeschaut, wir haben den Flüchtlingen im den Nachbarstaaten, Türkei und so weiter und so fort, nicht geholfen. Haben wir nicht. Wir haben Herrn Erdogan nicht daran gehindert, jetzt da seine Luftwaffe einzusetzen, um in dem Grenzgebiet rumzubomben, bis zum geht nicht mehr gegen die PKK. Was natürlich jetzt der endgültige Auslöser war, weil diese Flüchtlingslager und so, wo die sind auch relativ knapp hinter der Grenze und die denken sich, okay, jetzt sitzen wir im nächsten Krieg, jetzt rennen wir, weil wir warten, diesmal warten wir nicht, bis wir wieder zwischen den Fronten sind. Auch ein Punkt, ganz viele Punkte. Aber der einfache Punkt ist, wir hätten ja was tun können. Wir hätten ja die ganze Zeit etwas tun können und wir haben es einfach nicht getan. Wir haben gesagt, das ist das Problem von den Türken, die Libanesen, die Jordanier, nicht? Oder dann das Rumgeheule, na, sollen doch die reichen Golfstaaten, sollen die doch nehmen, gefälligst sind ja auch Moslems, oder die Amerikaner sollen es nehmen, die sind die einzig Schuldigen. Na, fast 14 Jahre sind eine lange Zeit. 14 Jahre sind wirklich eine lange Zeit. Vor 14 Jahren hat das Ganze begonnen. Also wer vor 14 Jahren geboren wurde, ist jetzt Konfirmand. Das ist eine lange Zeit. Aber wir hatten die Zeit, 14 Jahre zu sagen, so irgendwie christliches Abendland, also sollten wir da vielleicht irgendwie was tun für die Leute dort, haben wir nicht. Haben wir zugeschaut, wie dieses ganze bisschen irakischer Staatsstruktur zerstört wurde und aus diesen Zerstörungen dann Islamischer Staat entstanden ist und dann haben wir alle die Truppen abgezogen. Dann, wie es wirklich gebraucht worden wären, und haben gesagt, ja, oh, kann man nichts machen, ah, scheiße, ah, blöd, ja, warum kämpfen denn die Iraker nicht, ja, weil sie zerbrochen waren, weil sie aufgegeben haben, weil sie überhaupt kein Staat mehr waren, haben wir nichts gemacht. Haben wir ganz eindeutig nichts gemacht. Ja, jetzt müssen wir mit den Folgen leben. Und die Folgen sind ganz einfach, wie kann man die Leute integrieren? Was machen wir jetzt mit denen? Wie können wir damit umgehen, dass sich unsere Gesellschaft natürlich verändern wird? Also gerade deutsche Gesellschaft wird sich verändern. Wenn ihr 1 bis 2 Millionen Menschen plötzlich mehr habt, das wird wahrscheinlich der Endpunkt sein, ganz viele Moslems davon, wird sich eure Gesellschaft verändern? Völlig klar. Was tun wir jetzt? Wie gehen wir damit um? Ja, und wer stellt diese Frage? Sehen Sie, das ist Christentum. Das ist das unendlich Spannende am Christentum, befähigt dazu, erstens einmal überhaupt irgendwo hinzuschauen. Wir haben ja alle nicht hingeschaut. Obwohl die Zeichen an die Wand gemalt waren. Wir haben nicht hingeschaut. Wir leben in Demokratien, wir haben keine Petition oder sonst was gemacht, helft denen, tut. Wir haben keine Petition gemacht, bis heute gibt es, soweit ich weiß, nichts. Ein Ende der Einmischung in Syrien, gibt nichts, also keiner. Nicht? Es gibt keine Anfrage im Deutschen Bundestag, irgendwie, Frau Bundeskanzler, hat unser Geheimdienst, wo auch irgendwie rammt der da auch in Syrien um. Gibt's nicht. Christentum befähigt, hinzuschauen. Aus dem einfachen Grund, weil wir wissen, selbst wenn wir das entdecken, was wir am wenigsten sehen wollen, unsere eigene Schuld, dann können wir mutvoll dorthin schauen, weil unsere Schuld uns eben vergeben ist. Und wir den Geist Gottes haben, Buße zu tun, sprich dazu zu stehen, ui, haben wir verschissen. Jetzt müssen wir was machen und jetzt machen wir hoffentlich sogar was Gescheites. Das ist Christentum. Merkt man so gesehen nicht so viel davon, oder? Wir werden uns einfach alle wieder bekehren. Es wird leider eine Zeit kommen, wo der Gottesdienstbesuch ziemlich stark steigen wird. Und das, wie sagst du, Position des Pfarrers, was Feines, weil man, ich bin nicht so gern allein ich in der Kirche, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, gesamtgesellschaftlich ist es nie so cool. Aus dem einfachen Grund, wenn die Leute schon in die Kirchen gehen, dann brennt der Hut. Aber vielleicht ist es einfach wieder, dass sich Gott uns zuwendet und sagt, okay Leute, ich gebe euch jetzt was und jetzt könnt ihr es endlich lernen. Lernt. Werdet Christen. Macht was aus dem Kreuzestod Christi. Lebt mit eurer Schuld und lebt anders weiter. Tut was. Der Herr sende uns seinen Geist, auf dass wir seine Vergebung annehmen und daraufhin zu tätigen Menschen werden. Gesegneten Abend uns allen.